Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Datum Kosmos, dem Podcast des Monatsmagazins Datum. Es ist September, das neue Heft nach der Sommerpause ist da und es ist ein besonderes Heft. Es ist nämlich das erste Heft, das wir mit dem neuen Konzept, mit dem im Frühjahr angekündigten Konzept der Gastkuratorinnen und Kuratoren erstellt haben. Irmgard Chris ist in dieser Ausgabe an der Reihe. Im Oktober ist der Bestsellerautor Marc Elsberg dran und für November haben wir bereits Corinna Milborn im Programm. Dieses Heft markiert also eine neue Ära in der vielseitigen Geschichte von Datum. Die vergangene Ära war auf publizistischer Ebene vor allem durch Stefan Apfel geprägt, der vor dem Sommer die Chefredaktion abgegeben hat, uns aber als Gesellschafter des Magazins erhalten geblieben ist. Es war dies eine in jeder Hinsicht sehr erfolgreiche Ära von Datum. Das Magazin hat schon viele unterschiedliche Entwicklungen und auch einige Brüche erlebt. Schauen wir also gemeinsam nach vorn und freuen uns auf diese nächste Entwicklungsstufe von Datum. In diesem Zusammenhang darf ich Sie auf eine spannende Neuigkeit hinweisen. Mit 15. September wird Elisalex Henkel-Donnersmarck Datum verstärken. Sie war zuletzt Österreich-Korrespondentin der deutschen Tageszeitung Die Welt und zuvor Redakteurin bei NZZ.at. Bei Datum wird sie die Redaktionsleitung übernehmen und gemeinsam mit dem Datum-Team und den künftigen Kuratorinnen und Kuratoren für fantastische Datum-Ausgaben sorgen. Nun aber begrüße ich unsere erste Gastkuratorin, Irmgard Chris. So, und jetzt begrüße ich hier bei mir Irmgard Chris. Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie auch die Aufgabe übernommen haben, als Erste die Kuration von Datum, der Datum-September-Ausgabe zu übernehmen. Es war eine Premiere für uns, für Sie nicht, weil Sie haben schon einmal etwas Ähnliches mit der Presse am Sonntag unternommen. Das hat Ihnen offenbar so viel Spaß gemacht mit den Kollegen, dass Sie mir schon zugesagt haben, als ich noch nicht einmal mit der Frage fertig war. Ich habe auch festgestellt, dass Sie mit einer großen Freude an dieses Thema herangegangen sind, weil Sie schon bei unserem ersten Gespräch mit einem konkreten Thema gekommen sind, nämlich den Veränderungen in der Mittelklasse, der neuen Klassengesellschaft. Können Sie uns ein bisschen erzählen, was Sie zu dem Thema gebracht hat?
Ja, das ist ein Thema, das mich schon immer interessiert hat. Wie funktioniert unsere Gesellschaft? Wie gehen Menschen miteinander um? Wie verändert sich die Gesellschaft? Wie ist das Verhältnis zwischen Stadt und Land, zwischen Leuten, die studiert haben, Leuten, die nicht studiert haben? Ich habe ja schon einiges erlebt. Ich bin 1946 geboren und ich habe ja in den Ende der 60er Jahre studiert, also 1970 bin ich fertig geworden. Und seither und auch in der Zeit bis dahin hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Also ich mache es vor allem fest an meiner eigenen Zukunftserwartung und an meiner eigenen Einstellung. Und da hatte ich ja als junger Mensch das Gefühl, mir steht die Welt offen. Und es ist eine Zukunft, auf die wir zugehen, wo eigentlich immer alles besser wird. Wir werden freier, wir können mehr unternehmen, wir können ins Ausland reisen, also wir können uns das leisten. Reisen konnte man vorher ja auch schon. Ich habe auch das Glück gehabt, ein Jahr in Amerika studieren zu können. Und so vieles schien möglich und ich habe das Gefühl gehabt, es geht immer aufwärts. Und dieses Gefühl, ich glaube, das haben die jungen Leute oder kaum jemand heute noch. Und was ist da geschehen? Warum ist das so? Wir leben ja in einer Gesellschaft, die wohlhabender ist als je eine Gesellschaft zuvor. Wenn man schaut, in welchem Luxus jetzt nach Maßstäben vor 50 Jahren die Leute heute leben. Und warum gibt es aber viel Unzufriedenheit? Warum gibt es viel Einsamkeit? Warum gibt es das Gefühl bei vielen Menschen, sie kommen zu kurz? Also was sind die Ursachen dafür? Das ist etwas, was mich interessiert und daher habe ich mich sehr gefreut, dass Sie auf mich zugekommen sind. Ich habe mich ja immer schon für Journalismus interessiert und habe ja auch während meines Studiums und danach überlegt, ob ich nicht Journalistin werden soll. War auch freie Mitarbeiterin beim ORF und während meines Studiums und habe das sehr gern gemacht. Und also das eine hat mich interessiert und das andere auch die Möglichkeit, sich mit einem Thema zu beschäftigen, also verschiedene Blickwinkel hier zusammenzubringen, das mich beschäftigt. Mhm.
Sie haben viele Fragen aufgeworfen, warum Menschen heute von Abstiegsängsten geplagt sind, warum es diese Tendenzen gibt. Bevor wir drauf kommen, können Sie sozusagen diesen Schwenk, den Sie auch anhand Ihrer persönlichen Lebensgeschichte erzählt haben, oder sozusagen dieses Kippen irgendwie mit einer Epoche verknüpfen oder mit einem Zeitpunkt verknüpfen, dass sozusagen ein bisschen dieser Gedanke, es wird in Zukunft besser, gekippt ist in ein, wie soll es eigentlich besser werden in der Zukunft?
Also meiner Erinnerung nach waren die 70er Jahre eine Zeit, wo ich das Gefühl gehabt habe, es geht immer aufwärts. Die 80er Jahre dann, das war eher statisch, nicht? Also irgendwo hat sich da alles verfestigt gehabt. Und in den 90er Jahren ist es extrem unübersichtlich geworden. Da gab es ja große politische Umwälzungen, Ereignisse, also die ja uns heute noch beschäftigen und die viel verändert haben. Und ich kann mich gut erinnern, das war so Ende der 80er Jahre gewesen sein, also vor 89, dass ich das Gefühl gehabt habe, wenn ich die Nachrichten gehört habe, eigentlich gibt es sehr wenig Berichtenswertes. Da gab es wenig Katastrophen, wenig Umwälzungen, was sich ja schlagartig geändert hat dann nach 89. Und in den 90er Jahren und 2000er Jahre, nicht? Also da waren Umwälzungen, politische Umwälzungen, auch soziale Umwälzungen, also die Flüchtlingsströme aus Restjugoslawien, die Menschen, die damals nach Österreich gekommen sind. Dann haben wir in den 2000er Jahren, in den Nullerjahren wieder, also den Krieg im Irak, also wo man schon den Anschlag oder auf das World Trade Center 2001, also da hat sich schon international und global sehr viel in Bewegung gesetzt.
Sie haben sich bei dem Thema besonders auf ein Buch bezogen in der Arbeit, nämlich Andreas Reckwitz, das Ende der Illusionen, der also postuliert, dass es eine neue Mittelklasse gibt oder beziehungsweise eine Gleichzeitigkeit und sozusagen sich gegenüberstehende Strömungen in der Mittelklasse. Ist das etwas, was Sie schon in Ihrer politischen Tätigkeit sozusagen gespürt haben oder waren das eigentlich neue, frische Gedanken für Sie?
Also ich habe natürlich schon etwas davon mitgekriegt, weil ich mich ja dabei Neos oder mit Neos engagiert habe und Neos repräsentieren ja ein bestimmtes Segment der Gesellschaft. Und das ist ein Teil der Gesellschaft, der natürlich Teil der Mittelklasse ist. Das sind sehr viele Leute, die studiert haben, also Leute, die kosmopolitisch eingestellt sind, die weltoffen sind, liberal sind. Und das ist aber nur ein kleiner Teil der Gesellschaft, nicht? Es gibt viele andere, vor allem am Land. Ich komme ja aus der Weststeiermark und da hat Neos auch versucht zu kandidieren, zum Beispiel bei der Gemeinderatswahl. Das ist überhaupt keine Chance, nicht? Das ist einfach ein kleiner Teil der Menschen, den so eine Partei erreichen kann. Also da merkt man schon stark, wie die Gesellschaft auch zerfällt.
Wobei vermutlich viele sagen würden, die Neos sind eher der Oberschicht zuzurechnen als der Mittelschicht.
Ich weiß nicht, das hängt davon ab, wie man Oberschicht definiert und wie man Mittelschicht definiert. Also das sind schon viele Leute, ja, die natürlich Akademiker sind, auch die im Ausland waren, die einiges gesehen haben und die schon ihr Leben da selber in die Hand nehmen wollen und für die Bildung vor allem auch ein Hauptanliegen ist. Und das, was mich Neos nahegebracht hat oder weshalb ich mich entschlossen habe, mit Neos da zu kooperieren, war ja das Bildungsthema als Schwerpunkt. Weil ich schon überzeugt bin, das ist einfach eine Notwendigkeit, möglichst vielen Menschen die Chance zu geben, sich zu bilden, etwas zu lernen, eine Ausbildung zu bekommen. Also dass die Bildungschancen, natürlich kann sie jeder nicht in gleicher Weise nützen, aber die Bildungschancen, die müssen gleich verteilt sein.
Ich habe gemerkt, in der Arbeit für dieses Heft ist Ihnen der Begriff der Bildungsexplosion immer auch sehr wichtig gewesen, weil Sie das ja auch sozusagen von der Generation her hautnah mitbekommen haben, wie in den 70er Jahren sozusagen sehr stark in Bildung investiert wurde, Gymnasien überall aus dem Boden gekommen sind. Und jetzt haben wir sozusagen ein bisschen die Folgen dieser Bildungsexplosion. Wir haben sehr im Vergleich zu früher sehr viele Akademiker, vielleicht zu viele für die zur Verfügung stehenden Jobs. Auf der anderen Seite haben wir sozusagen eine Reckwitz nennt das, glaube ich, eine Service Class, wo jeder Job im Prekariat stattfindet. Wie sehen Sie das Thema Bildung da vor dem Hintergrund?
Also es war eigentlich für mich auch ein Erkenntnisgewinn, wie ich den Reckwitz gelesen habe, dass er sagt, jede Bildungsexplosion produziert natürlich auch Bildungsverlierer. Weil jetzt je mehr Leute die Chance haben, einen bestimmten Bildungsgrad, also jedenfalls einen formalen Bildungsgrad zu erreichen, einen Bildungsabschluss zu erreichen, desto mehr sind ja Leute zurückgesetzt, die das nicht erreichen, weil das dann der Standard wird. Wir gehen ja ohne dies auch auf eine Entwicklung zu, wo einfach, ich weiß nicht, wie viel Prozent schon Matura haben, mehr als 50% natürlich der jungen Leute, die maturieren. Und dann auch ein großer Teil studiert auch und hat auch also ein akademisches Studium. Das hat jetzt zwei Folgen. Also die eine Folge ist, die Reckwitz beschreibt, dass natürlich die das nicht haben, noch stärker zurückgesetzt sind, als das vorher der Fall war. Weil da haben einige wenige studieren können und ich halt nicht. Ich habe Handwerk gelernt, aber das war kein Schlechtpunkt, nicht? Das war eben so, weil nur ein kleiner Teil eben so ein Studium gemacht hat. Das ist die eine Seite, dass die dann schon irgendwo das Gefühl vielleicht haben, abgehängt zu sein. Weil eigentlich brauchst du auch, wenn du eine Lehre machst, ist auch ein Vorteil, wenn du Matura heute hast. Und das Zweite ist, oder was für mich schon der größere Nachteil ist, dass man schon auch das Gefühl hat, dass das Niveau sinkt. Ich glaube, das reden sich die Leute nicht nur ein, aber die Anforderungen in den Schulen wären natürlich, sicher je nach Schultyp verschieden, etwas geringer, weil einfach mehr auch den Abschluss schaffen müssen und weil es auch ein Leistungsnachweis für die Schulen ist. Ich meine, eine Cousine von mir war Lehrerin, Hauptschullehrerin, und die hat mir erzählt, das liegt jetzt schon 10 oder 20 Jahre zurück, welches Problem sie gehabt hat, wenn sie einem Schüler in der 4. Klasse nicht genügend geben wollte, weil der Direktor gesagt hat, na, um Gottes Willen, das geht nicht, wir können nicht jemandem einen Fünfer geben, nicht? Was macht der dann? Also, es ist schon auch durch diese Massenproduktion, wenn man so will, ist auch eine gewisse Entwertung damit verbunden. Aber wie man das richtig angeht, ich weiß es auch nicht, ne? Weil es kann der japanische Weg, wo man die Leute von klein auf praktisch drillt darauf hin, dass sie da hohe Leistungen erbringen, oder der südkoreanische Weg, das kann auch nicht das Richtige sein. Also.
Sie haben sich für diese Ausgabe ein Gespräch gewünscht oder organisiert mit dem Verhaltensbiologen Kurt Kottoschall. Erzählen Sie uns ein bisschen, was Sie daran so interessiert hat. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Also Kurt Kottoschall hat ja voriges Jahr, glaube ich, ist das Buch herausgekommen, ein Buch veröffentlicht, das er Mensch genannt hat. Und in dem Buch beschreibt er die biologischen Grundlagen des Menschen, also als Teil des Tierreichs oder der Tierfamilie. Und was eben in uns als Menschen grundgelegt ist, also der Biologie können wir ja nicht entfliehen. Wir sind eben Teil der Natur und wir müssen mit dem zurechtkommen. Und das ist gerade, nachdem ich mich ja eine gewisse Zeit politisch auch betätigt habe, ist das schon sehr interessant, dann auch mit jemandem darüber zu reden, was sind denn die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten? Wie weit kann man überhaupt hoffen, die Gesellschaft zu entwickeln oder überhaupt mehr Freiheit den Menschen zuzumuten, ein besseres Miteinander zu erreichen? Wie weit ist das überhaupt möglich und wie weit steht uns da unsere Natur als Menschen, unsere Veranlagung, so wie wir geworden sind, was wir sind, im Weg? Und inwieweit hat da die Erziehung eine Chance? Also wie weit kann sie den Menschen formen, dass er ein Wesen ist, für das die Gemeinschaft wichtig ist und der eben diesen Gemeinsinn entwickelt. Und da hat Kurt Cottreschal einerseits dämpfende Aussagen, also die zu hoch, darf man da die Erwartungen nicht hängen, aber auf der andererseits auch so ein Grundoptimismus. Also wenn wir uns den Kindern zuwenden, wenn die Kinder, und das propagiert er ja sehr stark, in Harmonie mit der Natur, vor allem mit Tieren aufwachsen, ist schon eine gute Chance, dass sie die guten Seiten wirklich entwickeln.
In diesem Gespräch kommt auch Medienkritik zutage. Geht es darum, dass in der Mediengesellschaft, in der wir leben, sozusagen Themen furchtbar verkürzt, zugespitzt, dramatisiert, skandalisiert werden. Sie haben das jetzt einige Jahre hautnah erlebt als Bundespräsidentschaftskandidatin und dann Abgeordnete im Nationalrat. Ich frage mich manchmal, wie politischer Betrieb mit diesen Gesetzmäßigkeiten der Medien und Kommunikation, es sind ja längst nicht nur klassische Medien, sondern noch viel stärker soziale Netzwerke, wie das überhaupt möglich sein soll. Und ich frage Sie sozusagen ganz offen, als jemand, der das wissen müsste, kann das überhaupt gehen? Oder ist politisches Handeln schlicht verunmöglicht heutzutage?
Also ich würde nicht sagen, dass es verunmöglicht ist, aber eine evidenzbasierte, eine sachliche Politik, eine Politik, die sich am Ergebnis ausrichtet, ist sehr, sehr schwer. Weil eben der Druck besteht und der Zwang besteht, immer etwas zu verkaufen, also eine Aussage.
Und zwar jetzt.
Jetzt, ja.
Und manche Entscheidungen würden ja 15 Jahre nach vorne reichen. Wenn man jetzt dran ginge, die Europäische Union für den nächsten Schritt umzugestalten oder das Sozialversicherungswesen so auf die Beine zu stellen, wie es in der heutigen Zeit mit all den digitalen Vorteilen etc. ginge. Das würde alles 10, 15 Jahre brauchen. Und wer kann so weit denken? Beziehungsweise wie schnell wird man abgestraft für unpopuläre Entscheidungen in der Politik?
Ja, das ist das ganz große Problem. Und deshalb geschieht es ja auch nicht. Ne? Und deshalb wird ja immer nicht nur mit dem Blick auf die nächste Wahl irgendetwas angekündigt oder auch irgendetwas gemacht, sondern mit Blick auf die nächste Umfrage. Also in dem Maß, in dem die Politik umfragengesteuert ist, also in dem Maß war das früher nicht. Ne? Natürlich, seitdem es Medien gibt, ne? Und das war schon in den 20er Jahren so, man braucht ja nur bei Karl Kraus lesen, nicht? Natürlich mussten Politiker darauf achten, wie sie wirken, wie sie ankommen. Und das zeigen die Medien. Und sie brauchen natürlich die Zustimmung der Leute. Das ist, wenn man so will, der Schwachpunkt der Demokratie. Aber es gibt nichts Besseres. Und natürlich verführt das dazu, eben sich die momentane Zustimmung zu holen. Und die Medien verstärken das. Man sieht das ja auch in der Corona-Sache. Wenn man da jeden Tag liest, nicht, da sind jetzt wieder, dort ist sie ein Cluster gebildet, da hat sie ein Cluster gebildet und da sind jetzt wieder so und so viele Infektionen, dass dann Ängste entstehen, obwohl ja die Folgen jetzt eigentlich bei den einzelnen Menschen, die infiziert sind, sind eigentlich nicht extrem, ne? Das steigt ja nicht die Zahl der Spitalspatienten, es steigt nicht die Zahl der Intensivpatienten und dennoch wird da so eine Angst auch erzeugt, ne, die dann beim Einzelnen zu völlig irrationalen Entscheidungen führt. Ich meine, dass so sein Kind, ich habe da gestern mit einer Dame gesprochen, die so eine Einrichtung betreut, in der behinderte Menschen die Möglichkeit haben, also sich zu beschäftigen. Und da gibt es eben Eltern, die ihre Kinder nicht mehr hinschicken, ne, mit dem Ergebnis, dass die dann nur mehr zu Hause sind, weil sie Angst haben, dass das Kind sich anstecken kann oder der Mensch, im Sinne nicht nur Kinder. Also da werden Ängste geschürt durch diese Berichterstattung und ein Politiker oder eine Politikerin will natürlich die Zustimmung bekommen und ist dann in Versuchung, diese Ängste noch weiter zu befeuern. Und das ist ja etwas, was wir erleben.
Wobei die Angst oder das Angstmachen ja ein, das weiß ich leider als Vater, ein probates Mittel der Führung ist in einer Situation der Gefahr, dass man auch auf die Gefahr hinweist und zwar durchaus mit großen Augen und dramatischen Worten, auch aus der eigenen Angst heraus. Also ich tue mir schwer, ehrlich gesagt schwer, der Politik bei den bisherigen zu sagen, sie haben wissentlich, absichtlich Angst gemacht, wo es nicht notwendig war.
Das kann man sicher nicht sagen, ne? Weil ja niemand sagen kann, wenn man das nicht gemacht hätte und wenn die Menschen viel sorgloser gewesen wären und hätten es da Ende März die Maskenpflicht nicht eingeführt, dann wäre der Verlauf so oder so, wie es weiß niemand. Ne? Also ein Politiker oder eine Politikerin war auf jeden Fall auf der sicheren Seite mit diesen Maßnahmen und auch mit den dramatischen Darstellungen. Das muss man schon zugeben. Ne? Weil den anderen Verlauf, den haben wir nicht. Ne? Und man kann sagen, in Schweden sind eben mehr Menschen gestorben. Also was mich schon das sehr gestört hat, war, dass so ein Wettbewerb da suggeriert wurde zwischen den einzelnen Staaten, wer hat weniger Tote. Ne? Das ist irgendwo, also für mich war das abstoßend.
Keine Frage, das hat viele Menschen befremdet und das ist natürlich auch etwas, was viele Medien dann noch einmal multipliziert haben und weitergetragen haben.
Die natürlich auch das schreiben, was die Leute lesen wollen. Ne? Ja. Also ein Medienmacher hat zu mir immer wieder gesagt, na schau, wir sind ja nur die Lautsprecher. Also wir erzeugen ja nicht diese Meldungen, was leider so auch nicht stimmt. Ne? Aber jedenfalls, die wollen ja ihr Produkt auch absetzen und bringen daher auch das, was gelesen wird. Oder?
Und Angst verkauft sich gut. Und das
Angst
führt dazu,
verkauft
dass
sich gut, natürlich. Ja. Das ist ein Geschäftsmodell, das den Medien nützt und der Politik nützt. Ne?
Ja. Ganz einfache Frage zum Schluss. Wie kann man das durchbrechen?
Also ich hätte noch vor einigen Jahren hätte ich gesagt, Bildung, Bildung, Bildung. Ich glaube jetzt noch immer, dass das ganz wichtig ist. Mindestens so wichtig ist das Vorleben. Ja? Dass man selber versucht, in seinem Bereich, in dem man gestellt ist, das anders zu machen. In seiner Familie, mit den Kindern, mit den Enkelkindern. Dass man da versucht, das vorzuleben. Dass man versucht, bei sich selber zu beginnen, sich zu informieren, sich eine Meinung zu bilden. Kritisch gegenüber Medien zu sein, also eine Medienkompetenz zu entwickeln und das selber zu machen, mit anderen darüber zu sprechen, aber vor allem in seinem Bereich, wo man vielleicht einen gewissen Einfluss oder eine gewisse Vorbildwirkung hat, dort versuchen, das zu machen.
Okay, vielen Dank, liebe Frau Gries, vielen Dank für Ihr Hirnschmalz und Ihr Herzblut, das Sie dem Datum jetzt geschenkt haben für diese Ausgabe. Vielen Dank für dieses Gespräch. Auf Wiedersehen.
Gerne.
Danke sehr. Bevor ich mich von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede, möchte ich mich ganz herzlich bedanken und zwar zuallererst beim gesamten Datum-Team für eine fantastische Heftproduktion, bei Peter Kollreider von Hörwinkel für eine großartige Podcast-Produktion und Ihnen wünsche ich, dass Sie schnell den Weg in eine Trafik finden und sich das neue Datum besorgen. Oder, das wäre mir noch lieber, ein Abo bestellen, und zwar unter www.datum.at/abo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.